Aus rechtlichen Gründen können wir Ihnen im Folgenden nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.
NDR Kultur. Klassik à la carte.
Mit Philipp Schmid und heute zu Gast die Bischöfin im Sprengel Hamburg und Lübeck in der Nordkirche, Kirsten Fehrs. Herzlich willkommen.
Ich grüße Sie, Herr Schmid.
Frohe Ostern, frohe Weihnachten, frohe Pfingsten wünschen wir uns gar nicht so im Allgemeinen, oder?
Das stimmt, weil ich glaube, dieses Fest den meisten gar nicht so geläufig ist. Es ist schön, frei zu haben, zwei Tage hintereinander, aber mit dem Pfingstfest als Geburtstag der Kirche können, glaube ich, ganz viele nicht so viel anfangen.
Man spielt im Radio auch gerne immer die Umfragen, in denen dann 70% sagen, mit dem Heiligen Geist irgendwas und mit Tauben.
Ja, das ist ja dann schon eine ganze Menge, wenn so eine Bilder kommen. Aber es ist ja, wenn man das anschaut, von der biblischen Tradition her auch gar nicht so einfach, dem Menschen zu vermitteln. Es ist ja durchaus auch für Menschen, die sagen, dass mit Vernunft angeguckt, ist es ja schon auch ein Ereignis, das sehr besonders beschrieben wird. Also dass den Menschen damals in der Urgemeinde in Jerusalem so ein bisschen, auch so angefasst davon, dass nun der Jesus in den Himmel gefahren ist und man gar nicht richtig weiß, was jetzt kommen soll. Das ist ja auch eine Lebenssituation, die viele für sich erleben, so ein Dazwischen, dass sie da einen Geist erleben, der sie absolut in die Lage versetzt, einander zu verstehen, obwohl sie in den unterschiedlichsten Sprachen unterwegs sind. Und dieses Pfingstwunder, dass man über die Grenzen hinweg den anderen Menschen versteht, ist ein Bild für eine Gesellschaft, die achtsam ist und tolerant, die aber gar nicht verbunden wird für die Menschen heutzutage mit diesem Pfingstereignis.
Also vielleicht doch eher, dass man in der Kirche es leichter hat als an Ostern, wo es um Auferstehung geht, weil es doch mit den Lebensbereichen der Menschen vielleicht einfacher zusammenzubringen ist in der Predigt und es zu erklären.
Das weiß ich gar nicht so genau. Ich glaube, dass bei Ostern den Menschen, vor allem die sagen, das ist eine intellektuelle Herausforderung, die Auferstehung wirklich zu glauben, ist es aber auch lebensnah zu wissen, dass wenn man in tiefer Trauer ist und einen tiefen Schmerz und tiefes Leid erlebt, auch das Leid von anderen übrigens, das ist ja oft etwas, was einen seelisch enorm mitnimmt, dass man durch die Todesschatten hindurch auch wieder aufsteht, dass man wieder ins Leben geht, dass es wieder so etwas gibt wie eine neue Ausrichtung zum Leben hin. Ich glaube, das ist auch was sehr Lebensnahes.
Und meistens stellen die Menschen fest, wenn sie in der Kirche sind, an Pfingsten, die Lieder, die da gesungen werden, die sind doch was sehr, sehr Berührendes und auch bekannt eigentlich.
Ja. O komm, du Geist des Lebens oder der Geist der Wahrheit. Ich meine, was wäre aktueller, als dieses Lied heutzutage zu singen?
Ein Lied gegen Fake News sozusagen, fast schon. Ja. Wie stellen Sie sich den Heiligen Geist vor?
Der Heilige Geist ist für mich ein Erlebnis, ein Ereignis, das immer wieder stattfinden kann. Also wenn Sie mit Menschen zusammen, in der Gruppe vor allem, also in der Gemeinschaft, etwas erleben, wo Sie sagen, so unterschiedlich und heterogen wir sind, wir verbinden uns in einer gemeinsamen positiven Kraft. Wir möchten etwas nach vorne bringen, wir möchten in dieser Zukunft Hoffnung geben und Gemeinschaft. Das erlebt man manchmal untereinander. Das kann man nicht herstellen, sondern das ist etwas, was tief bewegt im Herzen. Auch die Tränen kommen manchmal. Das gemeinsame Singen zum Beispiel in einem Chor kann genau sowas hervorrufen. Und dann habe ich das Gefühl, der Heilige Geist ist mitten unter uns. Also er wirkt.
Darüber wollen wir sprechen in dieser Stunde. Wir haben auch Musikwünsche von Ihnen bekommen. Einen, den wir nicht ganz genau erfüllen können. Es war ein Tango von Astor Piazzolla auf einer Orgel gespielt. Die Fassung, die Sie wollten, haben wir nicht gefunden im Archiv. Aber ich habe zu Hause noch eine CD gefunden. Wunderbar. Auf der auch Tangos von Piazzolla drauf sind, auch auf einer Kirchenorgel gespielt. Mhm. Und zwar auf einer Orgel, die Sie kennen, in St. Jakobi. Rudolf Kelber spielt auf der Arp-Schnittke-Orgel.
Ja, natürlich kenne ich das. Ich kenne es auch live. Und Sie glauben gar nicht, wie das die Menschen, berührt hat. Mhm. Und auch, weil die Abschnittgeorgel eben die berühmteste Orgel, Abschnittgeorgel hier im Norden ist, dass die Leute immer denken, huch, passt das überhaupt zusammen? Und es passt.
Und Rudolf Kälber ist auch so ein bisschen im positivsten Sinne verrückter, also ein sehr inspirierter, auch ein sehr geistreicher Musiker.
Ich habe mit dem enorm gerne zusammengearbeitet.
La Muerte den Angel von Astor Piazzolla auf der Orgel, der Abschnittgeorgel in St. Jacobi in Hamburg, gespielt von Rudolf Kälber. Die Sendung Klassik à la carte und Bischöfin Kirsten Fehrs ist heute bei uns. Pfingsten und der Heilige Geist. Es heißt ja, komm, Heiliger Geist, aber es ist natürlich kein Automat sozusagen, wo man in die Kirche geht und dann denkt man, ist jetzt der Heilige Geist schon gekommen oder muss ich noch bis zum Orgel Nachspiel warten? Man muss sich das ein bisschen verdienen, vielleicht auch diesen Heiligen Geist.
Ja, verdienen ist vielleicht nicht so der richtige Begriff, aber sich ein Stück einlassen auf das, was einem auch fremd ist. Viele kennen ja wirklich kirchliches Leben von innen gar nicht mehr so genau, sind vielleicht ganz selten mal in Gottesdienst, wenn Taufen oder Trauungen oder sowas sind. Und dann merke ich ganz oft, dass die Erfahrung für viele ist, ach, das ist ja doch ganz anders. Also das ist ja sehr lebensnah. Und gerade wenn Musik dazu kommt, es berührt mich auch. Und der Geist, der weht, wo er will, das ist doch eine fantastische Idee von Inspiration. Und viele Menschen suchen, glaube ich, immer wieder nach Inspiration, weil das ewig Gleiche und das, was zu steuern ist durch Prozesse und Konzepte, alles ja auch richtig, aber viele merken, wenn man wirklich was bewegen oder wenn wirklich sich was verändern soll, braucht es eine größere Tiefe. Und das verbinde ich mit dem Geist, der weht, wo er will. Also ein Stück muss man sich auch einlassen und verändern lassen.
Also dieser Geist kann einen auch anwehen bei anderen Dingen, wenn man mit einer Band probt oder...
Ja, es sind manchmal Momente des Glücks, die das Leben aus dem Angeln hebt.
Pfingsten ist natürlich jedes Jahr. Sie haben auch schon viele Pfingstfeste gefeiert mit der Gemeinde. Wie schafft man es, dass man das jedes Jahr nochmal neu erlebt, vor allem wenn man so in der kirchlichen Arbeit ist wie Sie? Wie bewahrt man sich das Staunen noch jedes Jahr?
Genau wie bei den anderen auch, indem man hinschaut. Ich bin natürlich oft in der Lage, dass ich diejenige bin, die spricht, die redet, wenn man mal jetzt in ihrem Jargon bleibt, die sendet.
Ja.
Und ich merke, dass die Fähigkeit bleiben muss, auch zu empfangen und hinzuhören und genauer hinzuschauen. Und Sie glauben gar nicht, wie viele wunderschöne Begegnungen man hat, wenn man sich einlässt auf das, was andere einem mitgeben wollen. Also sich in die Rolle derjenigen zu setzen, die empfängt.
Was kommt genau zurück bei einer Predigt? Also wie sieht es da aus, wenn man da vorne steht und in die Gesichter schaut?
Das ist, wenn es gut funktioniert. Also wenn der Geist wirklich weht, dann merkt man, dass die Gemeinde mitgeht. Also es gab auch schon irgendwie mal Zwischenapplaus oder Witzigkeiten oder es zum Beispiel, dass an irgendeiner Stelle ein Handy klingelt und man kann es auf einmal direkt in dieser Predigt aufnehmen oder dass ein Kind sich mit einmischt und der Dialog auf einmal zwischen dem Kind und der Predigerin stattfindet. Das haben wir alles schon gehabt. Und es gibt auch ganz schöne Momente hinterher. Also wenn die Menschen sagen, was genau sie berührt hat. Das sind ja oft die Lebenssituationen, die ich von ihnen gar nicht wissen kann.
Ja.
Aber viele Worte oder auch manchmal nur ein Wort nehmen sie für sich mit, weil es ihnen was Neues aufschließt. Oder auch das, was sie im Moment schwer verstehen für sich, dass sie es besser aushalten können.
Also was man immer sagt, man muss die Menschen abholen, wo sie sind. Man weiß ja bei mehreren Menschen nicht, wo ist jeder, sondern man muss ein bisschen auch vielleicht das Erspüren oder so ein Gefühl dafür haben, jemand könnte da sein und ist ja dann doch überrascht, wenn die Leute sagen, genau dieser Punkt hat mich angesprochen.
Ja, und viele Leute, die selten in Gottesdienste gehen, sind eigentlich oft diejenigen, die Rückmeldung geben wollen, weil es mit ihnen was anrichtet im positiven Sinne und dass sie auch dann auf Bedürfnis haben, darüber zu reden.
Wäre denn Widerspruch auch mal schön, dass einer aufsteht und sagt, Moment mal, das sehe ich aber ganz anders.
Ja, gar nicht mal so sehr, ich sehe das anders, sondern dass vielfach die Leute zurückfragen einerseits oder sagen, das habe ich so nicht verstanden. Mhm. Und ganz interessant ist, wenn Jugendliche mit einem richtig in die Debatten gehen. Das ist ja nicht, wie man so schön sagt, das ist ja nicht für lau, sondern wenn Jugendliche fragen, was ist denn das, der Gott der Liebe, von dem sie da reden? Wie kann ich das denn zusammenbringen mit dem, was ich da im Moment im Nahen Osten erlebe? Wo Menschen sich auch im Namen der Religion wehtun, Leiden zufügen. Dass man sich auf diese Fragen mit Jugendlichen wirklich ganz ernsthaft einlassen muss, auch gerade nach solchen Predigten, wo man ja wohlfeile Worte findet und das irgendwie schön klingen soll. Aber da wird es, finde ich, auch in besonderer Weise ist es ein Geist unseres Christentums, dass wir eben immer miteinander im Dialog bleiben. Also dass wir mündig sind, als evangelische Christen mündig sind, uns auch auseinanderzusetzen, gleichberechtigt, ob Bischof oder Jugendliche, ist völlig egal.
Also ein Bischof oder eine Bischöfin hat nicht mehr Antworten, sondern vielleicht nur ein bisschen mehr Talent danach zu suchen.
Ja, das ist freundlich ausgedrückt. Es ist vor allem, verstehe ich mich als eine derjenigen, die diese Suche der Jugendlichen wie auch der Menschen überhaupt nach Antworten für sich in ihrem Leben mitgeht.
Applaus, Applaus für deine Worte hören wir jetzt. Das passt auch gut zu dem, was wir gerade über die Predigten gesprochen haben. Warum haben Sie sich Sportfreunde stiller gewünscht?
Die finde ich einfach klasse. Es ist immer das Pfingstlied für mich, weil die klasse ausdrücken, wir hören es ja gleich, wie stark es darauf ankommt, sich aufeinander als Gemeinschaft zu beziehen. Also das geht nicht mit dem Kopf durch die Wand, sondern Applaus, Applaus für deine Worte. In dem Maße, wie wir uns tolerant miteinander bewegen, kommen wir eigentlich in dieser Welt erst weiter.
Die Sportfreundin Stiller auf NDR Kultur. Applaus, Applaus, ein Musikwunsch von unserem Gast heute, Kirsten Fehrs, Bischöfin im Sprengel Hamburg und Lübeck in der Nordkirche. Man könnte ja denken, dass eine Bischöfin mit Seelsorge gar nicht mehr so viel zu tun hat, aber was sie vorher erzählt hat, offensichtlich, ist es Ihnen nur wichtig oder ist es allgemein Teil der Funktion?
Sowohl als auch. Mhm. Als Seelsorgerin habe ich mich immer verstanden, egal in welcher Funktion ich jeweils unterwegs war. Ich habe natürlich als Bischöfin auch sehr viele administrative Aufgaben, natürlich auch kirchenleitende Aufgaben, auch viele Gremiensitzungen. Aber das besonders Schöne ist, dass es eben angefangen von Jubiläumsgottesdiensten bis hin zu Grußworten eine ganz große Begegnungsdichte mit Menschen gibt. Und in dem Moment, wo es einen kleinen Moment Ruhe gibt, entstehen viele, viele seelsorgerliche Kontakte. Das ist, wenn man so will, Seelsorge im Vorübergehen.
Also es ist nicht auf einen Raum beschränkt, sondern der Raum ist natürlich ein bisschen größer. Aber ja, dadurch sehr unterschiedlich.
Dadurch sehr unterschiedlich. Und auch die Fragen sind sehr unterschiedlich, die die Menschen stellen. Und ich freue mich darüber, dass sie sie stellen, auch kritische Fragen, weil man dadurch die Chance hat, auch manches miteinander zu klären und auch mal Missverständnisse aufzunehmen und vor allem sowas wie Mut zuzusprechen und in den Situationen, die Menschen ja auch wirklich sehr durchleiden, das mitzutragen. Seelsorge heißt ja nicht, den anderen zuzutexten und zu sagen, dass die Welt irgendwie doch gut ist, sondern Seelsorge heißt, dass man versteht, wo der Schmerz ist. Und dass man mit den Menschen auch ein Stück aushält, dass man manchmal es nur aushalten kann.
Oder auch zuzugeben, dass man manchmal selber auch ratlos ist.
Ja, und auch, dass ich Glaubenszweifel auch habe. Also in dem Maße, wie ich ein ganz hoffnungsfroher Mensch bin, Gott sei Dank, ist es gleichzeitig, es ist auch ein Geschenk, finde ich, dass ich ganz viel immer wieder neu sehen kann und sagen kann, da geht schon was hinterm Horizont weiter. Aber das heißt ja nicht, dass man nicht auch in vielen Stellen sagen können darf, das halte ich jetzt nicht gut mit aus oder was passiert hier jetzt, Gott? Was mutest du diesen Menschen auch zu?
Das heißt, man zweifelt zusammen mit Gott, aber nie an Gott.
Na, ich glaube auch schon an Gott. Also ich jetzt selber merke, dass es für die Menschen, die eher fremd sind, mit Gott oft gar nicht viel anfangen können. Schon gar nicht natürlich als irgendwie eine personenhafte Kraft, sondern eher, oder als Person, sondern eher, dass sie sagen, das ist eine Kraft, die mich trägt oder eine, die mich kalt verlässt oder die mir total fern ist. Gott auch anzuklagen, ist für viele auch, ich sag das mal, auch eine Erleichterung. Mhm. Eine Adresse zu haben für das, was man im Moment einfach so schlimm findet und so schmerzhaft. Und mit Verlaub, Gott ist groß genug, das kann er aushalten.
Ist es denn erlaubt, sich aus vielen Religionen Dinge zusammenzutun, solange aus der evangelischen oder der christlichen Kirche das Richtige dabei ist?
Das machen ja sehr viele. Sehr viele schauen, was in den Religionen für sie sehr interessant ist, angefangen vom Zen-Buddhismus bis hin zu Texten aus den verschiedenen anderen Religionen. Und ich glaube, dass wir als Christen vor allem mitbekommen haben, dass wir die Gemeinschaft der religiösen Menschen, dass wir diese Gemeinschaft miteinander halten, dass wir viele Unterschiede innerhalb unserer Religionen haben, ist so. Und dass man auch Unterschiede nicht nivellieren sollte, gerade auch im interreligiösen Dialog nicht nivellieren sollte, sondern im Gegenteil eigentlich diese Unterschiede würdigt und auch sich befreundet mit den Unterschieden. Das ist, glaube ich, die entscheidende Bewegung. Und das ist das Christliche, sich immer in dem Dialog mitzubewegen.
Gerade Geburtstag der Kirche konnte ich mir denken, dass viele sagen, die Kirche, also die Kirche ist ja, wird ja oft als Institution gesehen, mit der viele nicht einverstanden sind oder mit den Strukturen einfach nichts anfangen können. Die sagen, Gott glaube ich gerne, aber ohne die Institution Kirche. Mhm. Aber was heißt Geburtstag der Kirche? Heißt es nicht eigentlich eher Geburtstag der Gemeinschaft?
Ja, das heißt genau, Geburtstag der Gemeinschaft. Und gerade erstmal nicht der Institution. Und viele, wenn man da gleich mal die Institutionskritik weiter fortsetzen darf, sagen, der Geist, der weht gerade in diesen Institutionen gar nicht mehr. Ich halte auch immer ein Stück gegen, nicht nur im Sinne von, dass es auch Ordnungen braucht und dass es so etwas braucht wie eine Klarheit, damit viele mitmachen können. Also es ist auch ein Reglement, das es ermöglicht, dass die unterschiedlichsten Menschen miteinander gleichberechtigt wirken können und gestalten können in der Kirche. Das wollen wir ja. Sondern es ist auch, dass die Institution da absichert, dass die Schwächsten ihre Stärken ausleben dürfen. Also es siegt eben nicht das Recht der Stärkeren.
So wie in einem guten Chor, in dem sich ja viele Stimmen auch so ist verbinden es. Und nicht der am besten singt.
Naja, es gibt eben auch Solisten innerhalb des Chors oder innerhalb eines Oratoriums, die haben eben eine besondere Leitstimme. Das ist wichtig, glaube ich, auch in Institutionen, dass es Leitung gibt und dass Menschen auch Verantwortung für Leitung übernehmen. Ich merke das ja jetzt in meinem Amt auch besonders, dass es im positiven Sinne so etwas gibt wie eine Verantwortung der Leitung. Schlimm ist, wenn es jemand gar nicht macht. Also wenn jemand nicht die Verantwortung übernimmt für bestimmte Entscheidungen, die bestimmt immer nicht allen gefallen. Das muss man aber können. Und dafür ist man eben in so einem Amt. Dass gleichzeitig aber dadurch ermöglicht wird, möglichst viele in den Blick zu bekommen. Das ist mein Ziel, gerade auch, wenn man auf Pfingsten guckt.
Einen weiteren Musikwunsch hören wir jetzt mit einem Chor, mit dem Israel Philharmonic Orchestra und den Wiener Sängerknaben Leonard Bernstein. Chichester Psalms von Leonard Bernstein, das waren die Wiener Sängerknaben und das Israel Philharmonic Orchestra unter Leitung von Leonard Bernstein in der Sendung Klassik à la Carte. Bischöfin Kirsten Fehrs heute bei uns am Pfingstmontag. Wir haben schon über den Geburtstag der Kirche gesprochen. Was würden Sie sich wünschen, wenn Sie ein Geburtstagsgeschenk für die Kirche jetzt bekommen könnten?
Ja, das Geschenk, das ist eine interessante Frage. Das fällt mir jetzt gar nicht so schnell ein. Und glaube auch, dass das Geschenkte, was da Pfingsten passiert ist, aber auch, was man innerhalb unserer christlichen Gemeinschaft immer wieder erleben kann, dass das schon was sehr Besonderes ist, wenn man dafür aufmerksam ist. Mhm. Und ich war jetzt gerade im Heaven Festival mit Jugendlichen zusammen. Und die haben in einer Weise sich mit so viel Vergnügen und mit so viel Lachen und mit gleichzeitig so tiefem Ernst auseinandergesetzt, was Glaube und Zweifel ist und was der Geist der Wahrheit ist. Das hieß nämlich Echt jetzt. Das sind Geschenke, also das sind so geschenkte Momente, die ich ganz vielen Menschen wünschen würde, nämlich in die Begegnung einzutreten, erstmal mit einer anderen Generation, aber auch immer wieder mit denen, die wir vorher nicht gekannt haben oder mit denen wir nie denken würden, dass wir zusammenkommen. Und das ist Kirche. Man kommt immer in Räume oder man hat immer geschenkte Momente mit Leuten, die man vorher nie glaubte, dass man sie je verstehen würde.
Gerade interessant, dass Jugendliche, wo man ja denkt, die interessieren sich für wenig, sich für so viel interessieren und auch so tiefe Gedanken sich machen.
Ja, und sie sind eben in einer ganz bewussten Art in dieser Welt unterwegs. Dadurch, dass sie natürlich auch viel digital sich kommunizieren, also dadurch, dass sie digital viel kommunizieren, sind sie in einem enorm schnellen Fluss auch untereinander. Was da, glaube ich, manchmal fehlt, ist dieses Face-to-Face, also wirklich in die Beziehung zu treten und nicht immer über das Smartphone miteinander zu reden. Das ist ja schon ein bisschen paradox inzwischen, dass man jeden schönen Moment nur über das Smartphone aufnimmt. Ja. Das jetzt mal so beiseite genommen, sieht man aber schon, dass die Jugendlichen in einer ganz tiefen Weise diese Informationsfülle für sich orten und daraus Schlüsse ziehen. Also sie sagen zum Beispiel, diese Kündigung des Iran-Abkommens von Trump, was ja basiert hat auch auf viel Fake News, dass es überhaupt zu so einer tiefgreifenden, welterschütternden Entscheidung gekommen ist. Sie sagen, das ist doch klar, dass es innerhalb kürzester Zeit an einer anderen Stelle zur Explosion kommt. Und es ist so. Und es ist, Sie empfinden das Leben dadurch gefährdet. Nicht, weil sie viel wissen, sondern weil sie merken, dass viele das Wissen gar nicht aufnehmen wollen. Und dass das, was Wahrheit heißt, also mit einer Ernsthaftigkeit zu versuchen, den Realitäten gerecht zu werden, dass das auf einmal ganz brüchig wird und dass viele Menschen durch diese Menge der Fake News nicht mehr wissen, was Wahrheit ist. Also dass die Wahrheit verschwimmt.
Aber ist der Rückzug in einen Raum wie Kirche oder Seele, ist es eine Lösung oder nur ein Teil der Lösung?
Ich glaube, es geht da sehr stark um Vergewisserung. Das habe ich sehr stark gespürt bei den Jugendlichen. Und ich habe ja bei dem Heaven Festival zum Beispiel auch gepredigt, auch über dieses Thema Fake News, Wahrheit. Was ist eigentlich auch Wahrheit in unserem christlichen Verständnis? Dass es eben um die Frage nicht nur geht, dass eine Tatsache was anderes ist als eine Meinung. Das ist ja schon mal so die erste Erkenntnis, sondern dass man auch eine Authentizität haben muss, also eine Ehrlichkeit haben muss, zu dem, was man erlebt und erfährt, auch zu stehen. Und dass wir als Christen in dieser Welt eine Verantwortung haben und dass wir sagen, eine Wahrheit, die so verschwimmt und eine Lüge, die auf einmal salonfähig wird, können wir als Christen nicht mittragen.
Wenn Sie jetzt mit Jugendlichen sprechen, sehen Sie sich dann selbst als 15-, 16-, 17-Jährige mit Ihren Fragen damals? Vergleichen Sie das?
Also ich finde schon, dass die Parallele ist, dass ich damals auch schon ein starkes, weltzugewandtes Verständnis des Christentums hatte. Also dass ich dachte, wir können ja nicht nur glauben, sondern wir müssen auch was tun. Ja. So, das spüre ich ganz stark bei den Jugendlichen. Sie wollen Verantwortung übernehmen. Sie wollen für Klimagerechtigkeit einstehen. Sie wollen Mülltrennung machen. Sie wollen Flüchtlingshilfe machen. Sie wollen, dass die Erwachsenen sehen, dass das Meer so dermaßen verschmutzt ist, dass man aufpassen muss mit diesem ganzen Plastikmüll und so weiter und so weiter. Die sind unglaublich engagiert. Und das erkenne ich bei mir, also das hatte ich damals auch, was der richtige Unterschied ist, dass die Welt deutlich unübersichtlicher ist und deutlich die Gewissheiten immer mehr wegfallen. Dieses Gefährdungsempfinden, das hatte ich als 16-, 17-Jährige nicht so.
Ich glaube, es würde zu keinem Dialog kommen zwischen Jugendlichen und Ihnen, wenn die nicht spüren würden, da lohnt es sich auch weiter zu sprechen. Die sagen wahrscheinlich, nee, Coole Bischöfe, sagen die, glaube ich, heutzutage nicht mehr. Die sagen irgendwas anderes, was wir beide nicht kennen.
Genau.
Ein weiterer Musikwunsch. Tears in Heaven hören wir jetzt. Ich glaube, dieses Stück haben sie mal gepredigt beim Reformationsjubiläum. Eric Clapton. Trauriges Stück eigentlich, oder?
Ja, das ist ein Stück, das Eric Clapton geschrieben hat, den ich sehr bewundere, weil es ein wirklich begnadeter Gitarrist ist. Der hat ja seinen Sohn verloren. Der ist aus dem, 40. Stock als Dreijähriger gefallen vom Hochhaus. Und dieser Tod dieses Kindes von einer Sekunde auf die andere. Und natürlich auch verbunden mit diesem Gefühl, dass man eine Verantwortung getragen hat. Das hat mich so berührt. Und auch dieses Stück versucht ja zu beschreiben, dass die Tränen im Himmel ermöglichen, dass auch wieder das Lachen auf der Erde möglich sein kann. Aber ein Kind so zu verlieren und zu hoffen, dass das Leid und die Tränen und das Geschrei irgendwann ein Ende hat, das ist ja sozusagen der Offenbarungstext, der sich in diesem ganz modernen Stück widerspiegelt. Das ist schon eine große Hoffnung.
Eric Clapton auf NDR Kultur. Tears in Heaven, ein Wunsch von unserem Gast Kirsten Fehrs, Bischöfin im Sprengel Hamburg und Lübeck in der Nordkirche. Großer Trost, den man da hört in dieser Musik. Mhm. Fühlt man sich manchmal machtlos, wenn Eltern kommen und sagen, unser Kind ist gestorben, weil es vielleicht keine Antworten gibt?
Antworten gibt es darauf nicht. Und es ist für die Eltern, glaube ich, der allergrößte Schmerz, weil sie selbst ja diese Ohnmacht durchlebt haben. Da wirklich mitzugehen und auch, ich sag mal, auch mitzuweinen. Also, das ist mir dann ganz oft passiert, dass ich das gar nicht zurückhalten konnte, weil es so tief traurig ist. Und ich glaube, diese Zeit der Dunkelheit, dass Menschen mitgehen und das verstehen, dass es so ist. Und eben nicht sagen, das Leben geht schon weiter und so, sondern dass man auch diese Trauer, die so unglaublich tief geht, dass man der auch das Recht gibt, dass sie geweint, geschrien, gesagt werden darf. Das ist die entscheidende Aufgabe dann von Seelsorgern, das mitzutragen.
Es ist ja oft mit einer Wut auf Gott auch verbunden.
Und zwar verständlich. Also ich kann das so gut verstehen, dass dann Menschen wütend sind auf Gott und auf die Verhältnisse und auf das Leben und dass eigentlich gar nichts mehr richtig für sich stimmt und das Leben einen so tiefen Riss bekommt, dass nichts mehr zusammenpasst.
Also Sie haben nicht das Bedürfnis, Gott in Schutz zu nehmen gegen diese Wut?
Ich sagte ja vorhin schon mal, also Gott ist groß genug, diese Wut auch für sich aufzunehmen. Das ist so mein Glaube. Mhm. Was man aber, glaube ich, schon als Seelsorgerin dann zu tun hat, ist dieser Wut, wenn sie sich löst, dass man auch irgendwann mit den Menschen nochmal guckt, was nach dieser Wut kommt. Ich glaube nämlich, dass die Wut eine Phase oder eine Zeit dauert und sie ist der Verzweiflungsschrei, weil man das einfach nicht aushalten kann, diese Trauer. Das dauert manchmal sehr, sehr lange, dass man dann bei den Menschen auch bleibt.
Was ist wichtig für den großen interreligiösen Dialog? Sich vorzustellen, ich hätte auch in Bagdad geboren sein können oder in Neu-Delhi? Oder ist es Gottes Wille, dass wir vielleicht hier geboren sind und andere woanders und wir uns mit denen austauschen sollten?
Ja, dass wir in jeweils unseren Kulturkreisen geboren werden, das ist, und als Christen zum Beispiel jetzt auch aufwachsen oder als Christen in dieser Welt leben, hat diesen Auftrag für mich unbedingt, trägt diesen Auftrag unbedingt mit sich. Wir sind ja eng verknüpft mit dem Judentum, genauso wie mit dem Islam. Das ist ja nicht von der Hand zu weisen. Und die Gemeinsamkeiten zu suchen, vor allem aber, und auch, hatte ich ja vorhin schon gesagt, die Unterschiede der Religionen durchaus auch zu prägnant zu formulieren, das ist das eine. Das andere ist aber, dass wir als religiöse Menschen in dieser Gesellschaft einen Auftrag haben, der uns eint. Nämlich für eine friedvolle und eine freiheitsliebende und eine religions tolerante Gesellschaft einzustehen und überall da, wo das nicht stattfindet, ein Stoppschild hinzustellen. Also, dass es bei dem Thema Antisemitismus natürlich ein gemeinschaftliches Nein geben muss. Dass es bei Islamhetze, Hetze ein gemeinsames Stoppschild geben muss. Dass es ein Stoppschild geben muss gegen jede Form von Rassismus oder Abwertung von Menschen anderer Religionen und anderer Herkunft, ist klar. Das heißt nicht, dass man sich nicht auch mit jeweils den Religionen kritisch auseinandersetzt. Das tun wir als Christen, das tun die Menschen des muslimischen Glaubens und des jüdischen Glaubens und das müssen sie auch.
Ist es für Sie schwieriger, als Bischöfin sowas zu tun, als eine Pastorin?
Wir haben da ganz unterschiedliche Räume, glaube ich, in denen wir aktiv sind. Und als Bischöfin habe ich eben und als Vorsitzende ja hier auch des Interreligiösen Forums Hamburg, sehe ich mich da schon in der Aufgabe, dass dieser Dialog fortgesetzt wird. Und dass wir uns auch, das ist ja im Interreligiösen Forum ganz, funktioniert hier in Hamburg ja wirklich sehr, sehr gut, dass wir immer im Gespräch bleiben, obwohl die internationalen Konflikte enorm schwierig sind und natürlich den Dialog vor Ort immer mit belasten. Es ist jetzt schon eine Frage, was jetzt gerade in Israel-Palästina passiert. Das berührt doch die Menschen hier des jüdischen, des islamischen Glaubens. Das berührt uns als Christen. Mhm. Und dass wir hier sagen, in Deutschland haben wir eine so gute Gesprächskultur und so eine gute interreligiöse Kultur, das dürfen wir auf gar keinen Fall gefährden und stehen deshalb für.
Aber vielleicht haben wir es ein bisschen leichter, weil bei uns die Konflikte nicht so religiös geprägt sind wie im Nahen Osten, wo eben viel mehr Religion in politische Konflikte hineinkommt.
So ist es. Ich glaube, das ist in der Tat schon ein starker Unterschied, dass ja die westliche Hemisphäre jetzt deutlich zurückhaltender mit Religion umgeht und auch nicht emotional so aufgeladen ist. Das ist wiederum ja für uns auch gar nicht so leicht zu verstehen deshalb, dass Menschen, die aus den anderen Kulturkreisen kommen, ganz anders glauben. Also ganz anders christlich glauben, als auch also von der Art der Empathie und von der Art, wie man sich auch ausdrückt und laut ist und singt. Und wenn Eritreer 8 Stunden Gottesdienst feiern, das muss man auch aushalten. Also das ist tatsächlich eine ganz andere Form, den christlichen Glauben zu leben, aber natürlich auch den muslimischen Glauben und den jüdischen Glauben. Die entscheidende Frage ist, wie man unsere Kulturwerte verbindet mit denen, die religiös ganz anders aufgewachsen sind. Und das ist schon eine ziemlich wichtige Integrationsaufgabe, wo ich uns als Kirchen auch deutlich in der Pflicht mitsehe.
Also religiöser Dialog zwischen den Religionen wird vermutlich auch eines der großen Themen der Zukunft sein.
Ganz bestimmt, ganz bestimmt. Das sehen wir, das merken wir ja jetzt schon in diesen vergangenen Monaten, in den vergangenen 2, 3 Jahren, nicht nur allein mit den Flüchtlingen, die zu uns gekommen sind, sondern generell sind die internationalen Konflikte doch sehr stark, wirken doch sehr stark auf unser jetziges Leben hier auch ein.
Mhm. Wann fühlen Sie Macht? Fühlen Sie sich als mächtige Frau?
Ja, also man kann sagen, ich habe natürlich Macht, als wenn man jetzt mal nur von der Hierarchie her denkt. Und gleichzeitig kann man gar nicht von der Hierarchie her denken, weil wir als Lutheraner da eher ja die flache Hierarchie bevorzugen. Heißt, ich habe als Bischöfin nicht per se die Macht, etwas zu bestimmen und jede Gemeinde macht es oder so. Das funktioniert erstens nicht und zweitens kann ich es auch gar nicht.
Und Sie würden es auch nicht wollen?
Nö, würde ich auch gar nicht wollen. Und das, was allerdings schon in meiner Macht steht, ist, dass ich eben über das Wort oder über die Überzeugung darüber, dass ich für eine Sache einstehe und sage, wollt ihr nicht mitmachen, weil, dass das schon auch eine exponierte Rolle der Bischöfin ist und sein kann. Und ich kann natürlich auch innerhalb der Gesellschaft deutliche Botschaften setzen. Das wird zum Beispiel eben medial und auch anderweitig interessiert aufgenommen. und auch oft mit Zustimmung aufgenommen, auch mit Gegenwehr, klar. Das, finde ich, ist schon ein Anteil von Macht, den man wirklich hat. Worum ich mich immer bemühe, ist, dass man nicht Menschen bemächtigt oder dass man gar Leute manipuliert. Mhm. Das finde ich ganz schrecklich. Sondern, dass man schon, das gehört zur Ehrlichkeit dazu und zur Wahrheit, dass man sich auch aussetzt und sich auch riskiert und unter Umständen eben auch dabei rauskommt, dass das, was mir im Kopf ist, anderen oder mir wichtig erscheint, anderen nicht wichtig erscheint. Also das, damit muss man leben, dann auch eine Position nicht bestätigt zu bekommen.
Aber vielleicht ist es ja auch die schönste Macht, wenn jemand später kommt, ja, nachdem er irgendwo gesprochen hat und gesagt hat, das hat mich aber sehr berührt.
Das ist eine sehr schöne Macht
und ich des glaub, Wortes. Am Ende unserer Stunde auch viele das sagen können. Ein Musikwunsch haben wir noch. Kein Musikwunsch von Ihnen. Ich glaube, es ist ein Musikwunsch, den Sie vor langer Zeit mal, als Sie zum letzten Mal bei uns waren, hat sich die Musikredaktion erinnert, dass Sie Solomon Burke ganz toll fanden.
Ja.
Und mit dem würden wir die Stunde heute beschließen.
Das war ein Geschenk.
Was wäre das Schönste, was jemand am Tag nach Pfingsten sagen kann über das Pfingstfest?
Dass er oder sie eine Idee hat, was sie für ihr Leben verändern will.
Dankeschön.
Ich danke Ihnen, Herr Schmid.
NDR Kultur. Hören und genießen.
Aus rechtlichen Gründen konnten wir Ihnen nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.